Hallo, ich bin Erik Guyer, Chefredaktor der NZZ. Und das sind die NZZ-Standpunkte, die ihr vielleicht schon aus dem Fernsehen kennt. Dort debattiere ich jeden Monat mit einem Gast. Die Standpunkte gibt es jetzt auch als Podcast. Und jetzt geht es los. Die Schweizer Zeitgeschichte bringt immer wieder Figuren hervor, die weit über ihre Tätigkeit hinauswirken. Walter Kielholz ist ohne Zweifel eine von ihnen. Wenige sind so gut vernetzt in den Schaltzentralen der wirtschaftlichen und kulturellen Macht. Ob Swiss Re oder Kunstgesellschaft, Avenir Suisse oder Lucerne Festival, Sachsi Lüthe oder Bankenplatz. Kielholz war überall an vorderster Front. Wie sieht er die heutige Schweiz? Wohin steuert der Finanzplatz ohne Credit Suisse? Verlernt die direkte Demokratie den Pragmatismus? Und wieso eigentlich ging Kielholz nie in die Politik? Das ist unser Thema in NZZ-Standpunkte. Herzlich willkommen. Herr Kielholz, Sie sollen an allem schuld sein. Vom Untergang der Credit Suisse über die Krise des Wirtschaftsfreisinns bis zum Niedergang der Kunstgesellschaft. Wer an allem schuld ist, hat überall Einfluss. Waren oder sind Sie der mächtigste Mann der Schweiz?
Tja, das war sicher nicht so und ist heute schon gar nicht mehr so. Aber ich hatte selbstverständlich über die Zeit einen Bekanntenkreis, eine Vernetzung aufgebaut, die mir erlaubt hat, meine Meinung auch zu sagen und eine Meinung zu bilden. Und damit hat man automatisch ein bisschen Einfluss.
Ist das der freisinnige Filz?
Ja, also ich würde sagen, der freisinnige Filz ist natürlich ein Kampfwort, oder? Aber es war sicher so, dass zu Zeiten von Uli Bremi oder zu Zeiten von Richie Reich und so weiter, war der Freisinn sehr stark am wirtschaftlichen Aufschwung der Schweiz nach dem Kriege beteiligt. Und ich habe das auch im Militär gesehen, die freisinnigen Vertreter in der Politik, die waren hervorragend in ihren Gebieten, in ihren Industrien vernetzt. Also der Freisinn hat einen Beitrag geleistet.
Und wieso ist das heute nicht mehr so? Der Freisinn verliert, die FDP verliert regelmäßig an Stimmenprozenten. Und Zürich, die einstige Hochburg des Freisinns, ist jetzt ein rot-grüner Kampfstern.
Ja gut, also die Stadt Zürich war seit den Eingemeindungen Anfang des 20. Jahrhunderts nie mehr mehrheitlich freisinnig, hatte aber mehrere freisinnige Stadtpräsidenten. Der letzte war Thomas Wagner und seither haben wir sozialdemokratische Parteipräsidenten. War aber vorher schon so. Aber es ist sicher so, dass die moderne Gesellschaft die Pole, die Flügel in der politischen, gesellschaftlichen Diskussion etwas bevorzugt. Und man darf ja nicht vergessen, der Freisinn war ja nicht eine ideologische Partei. Der Freisinn war wie eine Dachorganisation über radikalen, liberalen, gouvernementalen, je nach Kanton und je nach Herkunft. Und diese haben sich teilweise dann abgespalten. Die ersten waren die BGB, die heutige SVP, die nach dem Ersten Weltkrieg vom Freisinn abgespalten ist. Und dann gab es die Grünliberalen und so weiter. Es gab also immer wieder Bewegungen, die sich vom Freisinn abgespalten haben. Übrigens auch der Landesring.
Was Sie jetzt ein Dach genannt haben, würden die Deutschen eine Volkspartei nennen? Sind die Zeiten einer Volkspartei vorbei? Und sind die Polparteien deswegen strukturell in der besseren Ausgangslage für die Zukunft, sei es jetzt eine SVP oder eine SP, die ja beide mit vergleichsweise radikalen Positionen am besten politisieren?
Ja gut, also die liberale Mitte, das sieht man vielleicht doch in Deutschland sehr typisch, hat ein unglaubliches Profilproblem und ergeht sich ja sehr gerne, wie man es heute wieder sieht, in Flügelkämpfen. Und das wird auch in der Freisinnigen Partei, in der Europafrage auch wieder losgehen. Diese Mitteparteien haben manchmal Mühe, in schwierigen Diskursen eine profilierte Position einzunehmen. Und das schadet natürlich auch dem Profil bei den Majorzwahlen. Bei der FDP kommt noch etwas ganz Spezifisches dazu. Die Freisinnige Partei ist sich gewohnt, Regierungsverantwortung zu tragen. Und Regierungsrat wird man nur, wenn man über die eigene Partei hinaus Unterstützung findet. Und das hat das Profil der FDP bestimmt und hat das Profil auch entschärft. Und das war sicher in der modernen medialen Landschaft nicht so profitabel.
Und wird das so weitergehen oder wüssten Sie ein Rezept, wie die FDP wieder zu mehr Prozenten kommt?
Das ist ja die Frage, hat die Partei oder die Position der Partei, die die Partei vertreten soll, hat die keine Konjunktur mehr? Also ist das alles idiotisch, liberal, alles Käse? Und das stimmt sicher nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, bin fest überzeugt, dass ca. 25% der Stimmbürger das Potenzial der Partei sind, die fiskalisch konservativ sind, außenpolitisch offen, gesellschaftspolitisch progressiv und wirtschaftspolitisch aktiv oder so irgendwie in dieser Kräfteparallelogramm drin, dass das eine Potenzial hat von sicher 25% der Bevölkerung. Die Frage ist, kann man die mobilisieren? Scheint nicht der Fall zu sein.
Oder das heißt, weniger. Die Partei und ihre führenden Köpfe sind einfach nicht gut genug?
Ja, also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe mit all diesen Leuten gearbeitet und wenn ich irgendwo einen großen Einsatz gesehen habe und eine Begeisterung für die Aufgaben waren es bei diesen Leuten. Aber es ist einfach heute vielleicht unmöglich, in dieser doch sehr gesättigten Gesellschaft die Leute zu überzeugen, dass sie hinter dem Ofenbänklein vielleicht das Stimmkuvert ausfüllen sollten.
Aber bei der Abstimmung über die Enteignungsinitiative der JUSO, da war doch jetzt eine sehr klare Mehrheit dagegen. Ist das jetzt ein Ausreißer oder kommt da eben doch eine strukturelle bürgerliche Mehrheit in diesem Land zu tragen?
Ja, sicher. Also wir haben hier in diesem Land sicher eine 65-70%ige bürgerliche Mehrheit über alles gesehen. Aber natürlich mit unterschiedlichen Einstellungen, unterschiedlichen gesellschaftlichen Vorstellungen und so weiter. Das ist auch gut so. Wenn es aber ans Geld geht und wenn man den Eindruck hat, das sei nur der erste Schritt mit dieser Erbschaftssteuer und die sei schädlich für das Land, dann kommen die Leute hervor. Und es hat ja nicht wahnsinnig, aber doch ein bisschen mobilisiert. Also wissen Sie, 44% Stimmbeteiligung ist also auch nicht wahnsinnig. Oder 46%.
Jetzt stellen Sie aber den Schweizern als Stimmbürgern kein gutes Zeugnis aus. Sie sagen im Grunde, also wenn es ums Portemonnaie geht, dann kommen Sie hinter dem Ofen vor. Wenn Sie glauben, es ginge nicht ums Portemonnaie, wie ganz am Anfang zum Beispiel bei den ersten Klimaabstimmungen, dann entscheiden Sie sich für das Schöne, Wahre und Gute. Aber sobald Sie dann merken, eben es geht ans Portemonnaie, dann sieht es in dem Land schon wieder ganz anders aus. Ist das die Essenz unserer direkten Demokratie?
Ja, wieso sagen Sie kein gutes Zeugnis? Das ist ein gutes Zeugnis. Jede Aktivität sollte ein Preisschild haben. Und wenn man das nicht hat, dann ist es ein bisschen politische Schindluderei. Und sobald man merkt, was das Preisschild ist, kann man entscheiden, wie man die Mittel einsetzt. Und dann kommt manchmal etwas Komisches raus. Aber generell glaube ich, der Schweizer Stimmbürger, dem gebe ich ein sehr hohes Zeugnis im Allgemeinen. Je näher die Sache an der Haut ist, also kommunal, sehr neu, weiß ich, stehe ich jeden Morgen auf dem Platz und rege mich auf, kantonal, auch sehr nahe, da sind ja die Ergebnisse, die sehr konsistent, wie abgestimmt wird. Auf Bundesebene haben wir dieses Instrument der Volksinitiative. Im Allgemeinen ist das ein progressives Instrument. Das ist ein Instrument für Leute, die neue Ideen in die Politik einbringen werden. Und manchmal, 1 von 10 habe ich gehört, wird eine Volksinitiative angenommen. Und sonst wird sie abgelehnt. Der Einfluss dieser Initiative findet im Parlament statt. Und diese Ideen werden teilweise aufgenommen. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Instrument.
Sie sagen, im Kommunalen sei es so, wenn man aufsteht und auf den Platz tritt, dann rege man sich auf. Worüber regen Sie sich denn in Zürich auf?
Ja, also da rege ich mich über fast alles auf. Nein, aber da rege ich mich über vieles auf. Ich hänge mein Leben nicht an Tempo 30 oder 50 oder 80 oder so irgendetwas. Ich sehe natürlich die Limitierungen, die eine große Agglomeration hat, die Verkehrsströme unter Kontrolle zu bringen, Wohnraum zu schaffen, Arbeitsplätze zu garantieren und so weiter. Ich sehe diese Probleme schon. Ich bin ja nicht ich verdränge das nicht. Ich finde nur, die Lösungsansätze sind teilweise so ideologisch verkocht, dass sie auch nicht uns weiterführen. Nehmen Sie zum Beispiel die Abstimmung über die Tempo 30-Initiative. Die Städte jammern jetzt. Man drehe ihnen, weiß der Teufel was, oder? Ja, wenn die wenigstens die große Unterstützung ihrer eigenen Bevölkerung gehabt hätten, wäre die Abstimmung gewonnen worden für sie. Aber in der Stadt Zürich waren 40% dagegen und in Winterthur waren auch etwa gleich viel, ein bisschen weniger auch dagegen. Also wenn man die eigenen Leute nicht mobilisieren kann für ein Anliegen, dann gewinnt man halt keine Abstimmung im Kanton. Pech.
Aber die Zürcher folgen dem Stadtrat beim Verbot des Laubbläsers und bei anderen Themen. Also ganz so außergewöhnlich ist das nicht, dass die Zürcher dann doch lammfromm machen, was der rot-grüne Stadtrat sagt.
Also sicher in ihrer Mehrheit zurzeit ist das so. Darf ich ein bisschen, haben Sie eine Minute Geduld, in eine kleine Rechnung zu machen? 450.000 Einwohner in der Stadt Zürich. Davon 150.000 Ausländer. Es gibt 300.000 Schweizer. Davon 20% unter 18, gibt 240.000 Stimmberechtigte. 40% Stimmbeteiligung oder 50% Stimmbeteiligung an einer Gemeinderatwahl ist zu hoch, sind weniger. Gibt 120.000 Stimmen. Von diesen 120.000 Stimmen hat die SP 27.000. Also, von 240.000 Stimmberechtigten in der Stadt Zürich haben 85% nicht SP eingelegt. Und aus diesem Resultat ein Mandat abzuleiten, die Gesellschaft umzubauen, halte ich für forsch.
Nun, das eine sind Zahlen und das andere sind Mehrheiten im Parlament. Und die Mehrheiten sind häufig da und damit ist das Mandat auch da. Also
ja, nein, ich sage, legal ist das alles. Die Frage ist nur, wenn ich vor diesen Zahlen stehen würde, würde ich da nicht probieren, eine breitere Unterstützung als nur den eigenen Klientel zu finden?
Meinen Sie denn, dass es dann irgendwann kippt? Denn im Moment sieht es nichts danach aus. Man kann die Parteien, also Rot und Grün, ideologisieren sich ja gerade. Es ist eben nicht so, wie Sie sagen, in Richtung mehr Pragmatismus, sondern in Richtung mehr Ideologie.
Ja, das kann sein. Aber bevor wir einen Zürcher Sowjet haben, da passiert noch einiges politisch. Und die Leute, ich werde noch ein anderes Argument aufstellen. Von diesen 150.000 diese 150.000 Ausländer, die wir haben, sind am politischen Prozess gar nicht beteiligt. Ich war persönlich immer der Meinung, und das ist einer der Punkte, wo ich mit der Stadtpräsidentin einig bin, dass man die Leute, die einen Großteil der Steuern bezahlen in der Stadt Zürich, dass die wenigstens im kommunalen Bereich Mitspracherecht haben sollten. Ich bin fest überzeugt, dass dann diese Zahlen ein bisschen anders aussehen. Es ist nicht so, und das glaubt heute fast niemand mehr, dass wenn wir auf Gemeindeebene das Stimmrecht einführen, was im Kanton Zürich übrigens möglich ist, es gibt Gemeinden, die das haben, dass das die Mehrheitsverhältnisse noch mehr nach links verschiebt. Da bin ich überhaupt nicht davon überzeugt, im Gegenteil.
Aber die Mehrheit der Wahlberechtigten oder Stimmberechtigten sieht es immer noch anders.
Genau. Also ist es eine Frage, können wir für die Standpunkte, die wir jetzt haben, genug Kräfte mobilisieren. Es ist ja nicht so, dass diese bürgerlichen Kräfte 100.000 neue Stimmen haben müssen. Es sind vielleicht 10.000. Gemeinderat wird man in der Stadt Zürich, soviel ich weiß, mit etwa 1.000 Stimmen. Also, das ist doch nicht unmöglich, dass die Dinge sich verändern.
Sie sagten vorhin, alles müsse ein Preisschild haben. Mhm. Nach dem Untergang der Credit Suisse sagte der Fraktionschef der SVP im Nationalrat, Thomas Eschi, man müsse sie finanziell für den Untergang der Credit Suisse zur Rechenschaft ziehen. Sehen Sie da eine persönliche Mitverantwortung am Untergang der CS oder sagen Sie, das war alles weit vor meiner Zeit?
Ja gut, also das war weit vor meiner Zeit, aber die Frage ist damit nicht beantwortet. Ich habe mich extra sehr zurückgehalten, mich zu CS zu äußern. Aus einem ganz einfachen Grund. Seit 12 Jahren hatte ich keine Fakten mehr zur Verfügung, die über das hinausgingen, was ich in der Zeitung gelesen habe. Ich hätte natürlich mich sofort äußern können und den ganzen journalistischen Informationsding wieder keuen und wieder aufbereiten können. Das habe ich bleiben lassen. Habe dann mit Erstaunen festgestellt, dass Leute, die vor 35 Jahren die Bank schon verlassen haben, das aber locker gemacht haben. Also ich wäre völlig faktenfrei in die Diskussion gegangen. Es ist ja auch so, dass immer bei diesen Situationen die Beteiligten zum Schweigen verurteilt sind. Warum ist das so? Die am direkt Beteiligten, weil die in diese Rechtsfälle verwickelt sind und die können eigentlich, werden von ihren Anwälten sehr dringend aufgefordert, den Mund zu halten. Damit spricht dann eigentlich die Politik und die Verwaltung, die jetzt übrigens mit Erstaunen festgestellt hat, dass sie auch vor die Gerichte gezerrt werden. Also da wird die Kommunikation auch ein bisschen dünner werden in der nächsten Zeit. Also die Beteiligten sind zum Schweigen verurteilt. Die Unbeteiligten äußern sich umso lauter. Und wenn man da nochmals faktenfrei in die Diskussion einsteigt, dann bringt das eigentlich relativ wenig. Und übrigens gibt es nichts Schlimmeres als Ehemalige, die alles besser wissen. Jetzt kommen wir aber zu dieser Verantwortungsgeschichte. Und selbstverständlich hinterlässt jede Führung in jedem Unternehmen hinterlässt eine Legacy. Im Guten wie im Schlechten. Ich würde allerdings sagen, dass meine Zeit, 5 Jahre mit Oswald Grübel und 2 Jahre mit Brady Duggan, eine gute Legacy hinterlassen hat. Immerhin haben wir die Finanzkrise sehr gut, relativ gut oder sogar sehr gut überlebt. Also das war eine erfolgreiche Zeit, würde ich sagen. Dass man dann sagt, aber der Unfug hat schon in den 70er Jahren in Chiasso begonnen, das ist auch eine steile These. Und ist zwar vielleicht journalistisch spannend, aber Unfug.
Aber Personalentscheidungen, zum Beispiel die Ernennung von Brady Duggan zum CEO oder Urs Rohner zum VRP, solche Personalentscheidungen haben lange Nachwirkungen. Und beiden genannten wird eine Mitverantwortung am Niedergang der CS zugewiesen. Und in die Ernennung von beiden waren Sie involviert. Waren das Missgriffe oder würden Sie nach wie vor sagen, nein, im Gegenteil, das waren kluge Personalentscheidungen?
Also die CEO-Entscheidung, die würde ich als erfolgreich beurteilen. So wie die Sache sich nachher entwickelt hat auf der Stufe Verwaltungsrat, hat sich das nicht so entwickelt, wie ich das vermutet habe. Aber vergessen Sie nicht, den CEO habe ich nicht alleine bestimmt und den Chairman schon gar nicht. Das waren Entscheide, die sich aus der damaligen Zeit so ergeben haben. Man hat sich gewisse Überlegungen gemacht, nachher hat sich die Sache in eine andere Richtung entwickelt. It so happens, sometimes.
Und was ging dann eigentlich bei der CS schief?
Das möchte ich jetzt eben nicht beantworten, da bleibe ich dabei. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich kann Ihnen erzählen, was Sie geschrieben haben. Aber das wollen Sie nicht hören. Sie möchten gerne hören, auf Fakten basiert, was genau schief ging. Das ist ja ein Thema, das auch wieder aufkommt im Zusammenhang mit der UBS. Bankenkrisen sind immer Krisen, die sich am Schluss in Realität über die Liquidität, die fehlende Liquidität abspielen. Was heißt das? Das heißt, dass die Bilanz der Bank nicht mehr vernünftig refinanziert werden kann, weil der Verdacht besteht, dass das Eigenkapital nicht ausreicht für eine gute Weiterführung des Geschäfts. Und darum ist eigentlich immer die Lösung, wir müssen in diesem Land, bei diesen großen Instituten, die Eigenkapitalbasis noch robuster machen. Dann ist der Verdacht, dass das Eigenkapital nicht langt, der kommt gar nicht auf und wir müssen nicht eingreifen.
Heißt das, Sie unterstützen den Vorstoß der Finanzministerin und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, die UBS zu zwingen, ihr Eigenkapital deutlich zu erhöhen, und zwar deutlich über das Maß, das für die Konkurrenz im Ausland gilt? Ist das eine vernünftige? Also wenn man Ihnen jetzt zuhört,
ist eine verständliche Forderung. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob Sie wirklich, wenn Sie das Institut im Konkurrenzkampf schädigen, dann wird eine Bank normalerweise die kapitalschweren Geschäfte aufgeben und die kapitalleichten Geschäfte weiterführen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Dazu kommt noch, dass die Schweizer Banken immer ein großes Problem selber hatten. Der Heimmarkt war sehr klein im Vergleich zur Größe der Banken. Also das gilt für die Großbanken. Wenn Sie JP Morgan nehmen, hat die einen Heimmarkt, da ist ihre Bilanzfinanzierung ist eigentlich von dieser Struktur her schon viel gesicherter. Und dasselbe gilt auch für die chinesischen Banken und was auch immer, also ich weiß es nicht. Aber die Schweizer Großbanken hatten einen relativ kleinen Heimmarkt und damit sind sie wie alle anderen Großunternehmen in der Schweiz. Das ist das Problem. Und damit ist die Refinanzierung eben nicht so abgesichert wie bei anderen ausländischen Großbanken mit einem riesigen Retail-Geschäft.
Und was heißt das jetzt? Das heißt, dass eigentlich auch eine UBS keinen Platz mehr in der Schweiz hat und dass wir eigentlich uns mit Kantonalbanken zufrieden geben sollten?
Die europäischen Staaten haben alle, mittelgroßen Staaten, haben alle ihre Großbanken 2008 und 2009 verloren. Die Fortis in Belgien, die ING in Holland und so weiter. Was geblieben ist, sind die französischen Großbanken. Und Sie können Gift darauf nehmen, dass der französische Staat indiskutabel hinter diesen Großbanken steht. Die Deutschen haben eine solche Struktur, dass eben die Deutsche Bank auch keine große Retail-Basis hat aus der Struktur des deutschen Bankengeschäfts. Und die spanischen Banken sind einfach sehr große Retailbanken, die aber einen großen Teil ihres Geschäftes außerhalb von Spanien machen. Und dann sind noch die Italiener, die sind an sich bedeutungslos gewesen, sind jetzt größer, aber das können keine internationalen Großbanken im Stile einer JP Morgan werden. Das geht einfach nicht mit dieser Homebase. Aber ich würde sagen, die Schweiz hat die Großbanken behalten.
Jetzt hat sie noch eine. Aber dem was Sie vorhin gesagt haben, der kleine Heimmarkt, dann wären wir doch am besten bedient, wenn ich Ihnen folge, mit einer Schweizer Bankenplatz, der aus lauter Kantonalbanken besteht.
Ja, das ist eine sehr stark politische Frage. Wenn wir jetzt sehen, also Nochmals auf die Eigenkapitalfrage zurückzukommen. Man verlangt ein robustes Eigenkapital. Über die Höhe kann ich nicht diskutieren, ich kenne die Zahlen eigentlich nicht. Aber man verlangt ein robustes Eigenkapital, das bis zu einem gewissen Maß ja bereits heute schon der Fall ist. Das Zweite ist, man hat dann nie das Problem, dass die Nationalbank bei Liquiditätskrisen nicht einschreiten kann, weil so die Zentralbanken are lender of last resort für Banken in good standing. Also für Banken, die halb pleite sind, kann die Nationalbank, darf die Nationalbanken, dürfen das auch nicht mehr einschreiten. Und dann bleibt noch der sogenannte Sovereign Liquidity Support, oder wie das heißt. Das ist das Eingreifen des Staates direkt zur Liquidität. Und die Idee ist, mit hohem Eigenkapital das zu stützen. Und die Frage, wo das angesetzt werden muss, hat selbstverständlich Einfluss auf das Geschäftsmodell der betroffenen Grossbank. Sehr logisch.
Als ein Grund für den Niedergang der CS wird immer wieder angeführt, die toxische Kultur der Bank, also die Orientierung an amerikanischen Investmentbanken mit hohen Boni und geringer Loyalität zur Bank. Stimmt das oder wird der Einfluss der Firmenkultur überschätzt?
Ja, also die Firmen, also man hat übrigens die gleichen Sprüche damals über die UBS gemacht, 2001, und gesagt, das sei eben die amerikanische Kultur und so weiter und so fort. Ich glaube, die Kultur setzt sich nicht aus diesen Pauschalisierungen zusammen, sondern die setzt sich in der Umsetzung, im täglichen Leben, in der Führung und in Risikomanagement und auch in der Auswahl der mittleren Kader und so weiter. Dort wird die Kultur geboren. Und ich habe sowohl in der First Boston, also in der ursprünglichen Tochtergesellschaft der Credit Suisse in den USA, als auch in der Credit Suisse First Boston Leute gesehen mit einem hervorragenden Verständnis ihres Berufes. Hat auch andere gegeben, aber wissen Sie, die große Teil der Probleme kam im Private Banking, wo natürlich früher die Regeln in der Schweiz auch ein bisschen lasch waren. Ne?
Also ist nicht das Investment Banking nicht per se schlecht.
Ja, das wäre ja komisch, wenn andere Leute das erfolgreich betreiben.
Und dann können es die anderen besser als die Schweizer.
Wahrscheinlich, ja. Könnte sein.
Erlauben Sie mir einen Vergleich, wenn die
Schweizer... Sie haben heute in Ihrer Zeitung einen Artikel über Goldman Sachs. Lesen Sie den mal. Goldman Sachs, typische Kantonalbank, oder? Würden Sie sagen. Und in Ihrer Zeitung steht Goldman Sachs, die erfolgreichste Bank in der Schweiz. Hallo? Schreckliche Investmentbank. Also es gibt ja immer mehrere Sichten. Das eine ist die politische Sicht, das andere ist die Kundensicht. Und ich kann Ihnen sagen, viele Kunden vermissen ein bisschen die Credit Suisse.
Aber nun geht auch die UBS sehr stark aus dem Investmentbanking raus. Also hat das ja auch immer wieder gesagt, dass sie den Anteil reduziert habe.
Das betrifft die Bilanz.
Im Raum steht eine weitere Reduktion des Investmentbank-Geschäftes. Ist das also ein Fehler? Sollte in der Schweiz mehr Investmentbanking vorhanden sein?
Also wenn Sie das anschauen, dann warum sind die Investmentbanken so wichtig geworden? Weil die klassische Form des Bankkredites zur Finanzierung von großen und mittleren Unternehmen einfach nicht mehr effizient ist. Das hat verschiedene technische Gründe. Das hat auch Gründe, dass der Kapitalmarkt sehr viel flüssiger geworden ist, auch für mittelstarke Kreditqualität. Und heute können sich Industriebetriebe, Handelsbetriebe und so weiter über den Kapitalmarkt finanzieren. Und das organisieren für sie die Investmentbanken. Sie können sich auch am Aktienmarkt finanzieren. Wer organisiert das? Die Investmentbank. Und der klassische Bankkredit, ist weiterhin unter Druck von diesen Private Credit Organisationen, die nochmals versuchen, den Bankkredit direkter zu machen zwischen dem Investor und dem Kreditnehmer. Das heißt also, das klassische Kreditgeschäft steht massiv unter Druck. Das klassische Retailgeschäft steht unter Druck durch die Internetbanken, durch die Cyberbanks, Revolut und wie die alle heißen. Die machen das so effizient. Das steht auch unter Druck. Also das Geschäftsmodell der Großbanken steht auf allen Seiten unter Druck. Das ist so. Und ich wünsche denen einfach eine gute Hand, diese schwierigen Entwicklungen zu meistern.
Wir haben gerade über die Firmenkultur geredet. Und wenn Sie mir jetzt einen Vergleich erlauben, wenn die Schweiz ein Unternehmen wäre, wie würden Sie dann Ihre Firmenkultur beschreiben?
Ja, das ist noch schwierig. Konservativ aufmüpfig, würde ich das schätzen. Also wenn ich die schweizerische Kultur, wenn Sie jetzt Kultur sagen, meinen Sie ja wahrscheinlich das politische Selbstverständnis bis zu einem gewissen Sinn, dann sind doch die meisten Schweizer gesellschaftspolitisch und fiskalpolitisch und vor allem auch eben außenpolitisch doch sehr konservativ und vorsichtig. Rabaukentum ist eigentlich doch im Allgemeinen bescheiden im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Und da fühle ich mich eigentlich recht gut aufgehoben. Manchmal wäre es mir lieber, es wäre ein bisschen progressiver, das Ganze.
In welcher Hinsicht sollte die Schweiz progressiver
sein? Ja gut,
also
wir sehen jetzt, dass wir bezüglich Europa natürlich an einen entscheidenden Punkt kommen. Und ich wurde sehr stark europapolitisch natürlich durch die Ablehnung des EWR politisiert damals, den ich für falsch hielt.
Und also die Ablehnung des
EWR? Die Ablehnung, ja. Denn ich habe das nicht, ich habe anders gestimmt. Ich habe nachher den bilateralen Weg stark unterstützt, weil ich der Meinung war, jetzt wird pragmatisch versucht, den Schaden in Grenzen zu halten. Das ist sehr gut gelungen. Und sonst ging es ja nicht so gut. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir irgendwann mal in den nächsten Jahren die Dauerdiskussion abbrechen müssen und sagen, jetzt wird entschieden. Und ich habe mich mit der Thematik sehr eng befasst. Ich halte dieses Paket für annehmbar.
Und all die Kritikpunkte, zum Beispiel die Fremdbestimmung, die automatische Rechtsübernahme, das schreckt Sie nicht?
Ja gut, also wenn ich jetzt sehe, welche Korrekturmechanismen da drin sind in der... Die automatische Rechtsübernahme, wir haben jetzt einen automatischen Nachvollzug. Und was wir normalerweise noch machen, wir setzen noch einen drauf in der Regulierung. Es ist ja so, dass der Swiss Finish super ist, also, und der wird sofort umgesetzt. Und dann sagen wir, die Europäer sind schuld. Das glaube ich nicht. Wir hätten genug Möglichkeiten in der Schweiz, die Regulierungsdichte zu reduzieren.
Jetzt sagen Sie einerseits, wir machen Swiss Finish, wir sind also überkorrekt und übergenau. Vorhin sagten Sie aber, wir sind aufmüpfig. Was sind wir nun, überkorrekt oder aufmüpfig?
Ja gut, also da fehlt mir die Aufmüpfigkeit jetzt ein bisschen in diesem Zusammenhang. Also auch gerne, ja, wissen wir genau, woran wir sind, möglichst schnell. Und dann sind wir mit einer Regulierung konfrontiert, die uns nachher Kopfschmerzen bereitet. Und die wieder loszuwerden, scheint offensichtlich problematisch zu sein. Das ist vielleicht eben diese konservative Seite.
Vielleicht wurden oder werden Sie ja auch für alles verantwortlich gemacht, weil Sie wie wenige andere ein Kernelement der Schweizer Firmenkultur repräsentieren, nämlich die enge Verbindung von Wirtschaft und Politik. Ist diese Verbindung Realität oder ist das nur ein Mythos der Linken?
Schwierig zu sagen, es hat sich sehr geändert. Also früher war es sicher so, ich möchte nochmals auf die Struktur der Schweizer Wirtschaft in diesem Zusammenhang zurückkommen. Wenn Sie sehen, Nestle hat 277.000 Mitarbeiter, 15.000 davon in der Schweiz. Es ist ganz klar, dass die Führung von Nestle nicht aus Schweizern bestehen kann. Das ist einfach so. Sie können nicht in einem Unternehmen dieser Größe und dieser Aufstellung eine Glasdecke einziehen und sagen, da drüber kommen dann aber nur noch Schweizer. dasselbe ist für alle. Die Grossbanken noch am wenigsten, weil die hatten relativ, immer noch relativ viel Schweizer Geschäft. Aber die Swiss wie 3% Schweizer Geschäft. Das ist nicht untypisch. Kommen wir, das sind die Kunden oder die Kundenseite. Kommen wir zu den Mitarbeitern, habe ich gesagt, ist überall dasselbe. Es sind noch wenige Mitarbeiter in dieser Grosskonzerne in der Schweiz. Bei Roche oder bei uns schon. Das ist so. Und das Dritte, die Eigentümerschaft dieser Schweizer Grosskonzerne, das sind Maximum noch 15% dieses Aktienkapitals, können überhaupt vom Schweizer Kapitalmarkt aufgebracht werden. Also wenn Sie alle institutionellen, privaten Anleger zusammenfassen, Schweizer, das ist nicht so einfach, aber Sie können gute Schätzungen machen, und sehen, welcher Aktienanteil da vorhanden ist in diesen Portfolios, dann gibt es einfach nicht mehr als 15% Eigentümerschaft an Schweizer Grosskonzernen.
Aber wieso hat dann die Schweiz überproportional viele ausländische CEO? Nur Hongkong hat, glaube ich, mehr. In der Schweiz sind 60% der CEO Ausländer. Es kann auch nicht an der Kleinheit des Staates liegen, Nein. denn in Finnland sind es nur 35% und in anderen kleineren europäischen Ländern sind es noch weniger. Also wieso in der Schweiz so viele ausländische CEOs?
Also nehmen wir mal den Fall Hongkong. Dort sind es mehr, nur weil jeder Hongkong-Chinese noch einen kanadischen Pass hat. Oder? Also da dürfen Sie das nicht allzu wörtlich nehmen. Aber in der Schweiz, wie ich gesagt habe, wir haben eine Ansammlung von Großkonzernen, erfolgreichen Großkonzernen und mittelgroßen Unternehmungen, die weltweit tätig sind, mit einer weltweiten Mitarbeiterbasis und mit einer weltweiten Eigentümerbasis. Da hat das Argument, es muss ein Schweizer sein, einfach wenig Gewicht. Und zweitens kommt noch der Talentpool dazu. Dieser Talentpool langt vielleicht nicht, nachdem alle Beamtenplätze gefüllt worden sind und so weiter, dass es noch genug Talent hat, die überzeugend Aktionäre und Mitarbeiter anführen können. Das ist auch normal. Wissen Sie, dass die Schweizer Rück erst nach etwa 70 Jahren nach ihrer Gründung den ersten Schweizer CEO gehabt hat? Das war also auch nicht ganz anders damals.
Nun hat man aber gesagt, in der Schweiz sei es immer ein, je nachdem, eben eine direkte Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft oder ein Filz oder was auch immer. Diese Verbindung aus Armee, man kennt sich vom Golfplatz und vom Rotary Club.
Ich würde den Golfplatz nicht überschätzen. Und im Rotary kommen die wichtigen Leute auch sehr selten, wie Sie wissen.
Ist das vorbei, dieses Netzwerk?
Also sicher spielt die Armee nicht mehr die Rolle, die sie noch zu meiner Zeit, als ich junger Subalternoffizier war oder Hauptmann, da war die Armee. Ich habe das miterlebt, wie in den Stäben der Bataillone und der Regimenter wurde am Abend politisch diskutiert und wirtschaftlich diskutiert. Und da waren alle da, der Gemeindepräsident von XY, der CEO, der Lehrer und so weiter, der Chefbeamte, alle waren in diesen Stäben und haben sich gekannt. Und das war ein Vorteil, kein Nachteil. Man hat auch über den engen Kreis hinaus Erfahrungen gemacht, über Ansichten und Probleme der anderen. Das fehlt. Das hat sich nicht mehr, ist nicht mehr so, wie das früher war. Das kann man bedauern, es ist jetzt einfach so. Und das kann man auch nicht wieder so einführen. Das ist ein einmaliges Konstrukt gewesen der Milizarmee. Wo treffen sich die Leute? Sicher nicht auf dem Golfplatz, das kann ich Ihnen versichern.
Treffen Sie sich noch?
Selten. Ja, also es gibt so Biotope.
Und was sind das für Biotope?
Also nehmen wir mal Avenir Suisse. Avenir Suisse bringt doch sehr viele Leute noch zusammen an ihren Veranstaltungen und durch seine Arbeit. Es gibt noch viele andere solche Organisationen. Da trifft sich das Milieu wieder. Aber die Tendenz, sich im eigenen Eiffelturm oder Ding im eigenen Milieu sich nur noch zu bewegen, die Tendenz ist schon da.
Also in Deutschland sind Politik und Wirtschaft sehr viel stärker geschieden. Und ich empfand und empfinde es eigentlich als einen Vorteil der Schweiz, dass es bei allem Auseinanderdriften immer noch sehr viel mehr Möglichkeiten gibt, sich informell abzusprechen. Übrigens ja auch dann unter Einbezug der Politik, der Gewerkschaften, also nicht nur...
Sie kennen die Riverain-Tagung ja auch, oder?
Also es gibt verschiedene Foren, an denen das stattfindet. Und eigentlich ist das doch ein Vorteil.
Ja, nichts dagegen, absolut einverstanden. Aber das kann man natürlich, wenn man am Rande dieser Struktur operiert, dann sieht das ja aus, das ist der Filz. Oder? Also der Filz hat eine negative Konnotation, das ist irgendwie alles verhakt und man sieht es nicht genau und so weiter. Aber, wie Sie sagen, ist es ein informelles Gefäß oder eine informelle Art und Weise, miteinander im täglichen Leben umzugehen. Also es ist nicht schlecht, gar nicht.
Nun, es gibt Zäsuren, die eine gewisse Entfremdung zwischen Politik und Wirtschaft mit sich gebracht haben. Das Grounding, der Swissair 2001, dann der beinahe Untergang der UBS 2008, dann der tatsächliche Untergang der Credit Suisse. Die gängige Lesart lautet, die Wirtschaft hat mit ihren Fehlern und Exzessen diese Entfremdung ausgelöst. Was ist da dran?
Also nicht die Entfremdung aufgelöst.
Ausgelöst. Ja, ja. Ausgelöst. Entschuldigen Sie.
Ja, ja, nein, aber das ist, das, also sehr, sehr direkt habe ich ja das im Zusammenhang mit dem Grounding empfunden, weil das eben emotional war. Das war emotional. Eine Airline geht immer wieder mal. Amerikanische Airlines, die sind alle 10 Jahre in Chapter 11, also im Nachlaufstunden. Aber in der Schweiz ist das inakzeptabel. Da habe ich gemerkt, dass etwas zerbrochen ist. Sicher so. Bei der UBS kann ich weniger beurteilen. Ich war damals wirklich selber mit Feuerlöscharbeiten so beschäftigt, dass ich das weniger empfunden habe. Bei der CS sicher auch. Bankenkollapse lösen politische Konsequenzen aus. Immer, überall. Ich lese jetzt gerade ein Buch über 1929, über den Zusammenbruch an Wall Street und sehe dort, was die politischen Konsequenzen dieses Zusammenbruchs waren. Die zeichnen sich ab. Also ist sicher so. Die Erfolgsgeschichten nimmt man zur Kenntnis und ist dann doch stolz. Oder? Ich mag mich erinnern, mein Vater hat mich jeweils in Ferien im Ausland gesagt, siehst du da vorne die Filiale der Zürich-Versicherung? Irgendwo in Italien, eine kleine Agentur, wir waren ganz stolz. Also der Schweizer hat dann zu seinen Grosskonzernen doch eine emotionale Beziehung. Eben doch, trägt sich dann auch auf. Das habe ich in Deutschland nie entdeckt, dass die Deutschen zu ihren Grosskonzernen eine emotionale Beziehung haben. Vielleicht zur Deutschen Bahn, aber auf diese Emotionen kann ich eigentlich verzichten.
Joschka Fischer hat, als er dann aus der Politik ausstieg, gesagt, er sei der letzte Rock'n'Roller der deutschen Politik gewesen. Waren Sie der letzte Rock'n'Roller der Schweizer Wirtschaft? Jemand, der immer wieder offen seine Meinung sagt, der dann auch aneckt und der dann auch immer wieder politisch an die Kasse kommt?
Tja, also Sie können auch zu allem schweigen. Das ist ja wunderbar. Das mag sich dann auch niemand mehr an Sie erinnern. Das ist dann vielleicht Pech. Dann schalten Sie dann eine PR-Agentur auf, die dann besser ist. Also ich möchte mich nicht einordnen, das überlasse ich gerne Ihnen. Aber das geht auch manchmal ins Positive. Als ich 2009 von der CS zu Swissre zurückgegangen bin, hat auf der Titelseite der NZZ Gary Schwarz geschrieben, Kili muss es wieder richten. Manchmal tönt es so und manchmal sagt dann, ist er ja noch an allem schuld, Himmel, Herrgott.
Und wieso wechselt das so sehr?
Ja, weil die Stimmungslage manchmal wechselt und weil die Fakten auch wieder anders sind.
Also die Stimmungslage wechselt und Sie bleiben sich treu. Ist das das Fazit?
Ja, also ich habe relativ viel Schwerkraft. bleibe eigentlich so, wie ich bin. Ja, kann mich nicht ändern.
Und wieso sind Sie da nie in die Politik gegangen?
Tja, also, übrigens ist das ein Fake News, was Sie jetzt gerade erzählen. Ich war im Vorstand der Schweizerischen, der Verein Schweizer Studentenschaften, damals mit dem grünen, späteren grünen Nationalrat Fischer zusammen und. Mit dem, da war ich dabei und dann war ich noch Quästor in der Freisinnigen Parteikreis 1 in Zürich. Ja, ich habe mich also beteiligt. Und da war ich natürlich sehr stark bei den Freunden der FDP. Warum nicht Politik? Hat mich nie jemand gefragt.
Nun gibt es ja ein Ereignis, das fast ein bisschen die Vergangenheit dieser engen Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft wieder heraufbeschwört, nämlich den Einsatz von 6 CEO und Unternehmern für im Zollstreit mit den USA, mit Trump, der Besuch bei Trump im Weißen Haus. Funktioniert also am Schluss diese Zusammenarbeit doch sehr gut?
Ja, so neu ist an dieser Geschichte eigentlich nur die Publizität. Es war immer so, dass die Schweizer Vertreter der Schweizer Wirtschaft sich für die Belange des Landes eingesetzt haben. Es war ja auch für sie sehr wichtig. Und ich, als Beispiel nur der Einsatz von Rainer Guth damals im Holocaust-Streit, als er doch Bundesrat Gotti sehr stark unterstützt hat. Das hat aber sehr stark meistens nicht an der Öffentlichkeit stattgefunden. Das Risiko bei diesem Besuch im Weißen Haus ist, dass man da in die Publicity-Strategie dieses Weißen Hauses hineinkommt und dass man das natürlich an der Öffentlichkeit weit ausgetrampt wird. Oder? Weil ja dieses Weiße Haus den News-Cycle jeden Tag bedienen muss. Und das ist ein bisschen riskanter als früher. Aber Sie können auch in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, als es darum ging, die Amerikaner zu überzeugen, dass wir keine Enemy Nation waren.
Also es gibt ja auch viel Kritik an diesem Besuch im Weißen Haus. Die Grünen haben sogar Strafanzeige gestellt gegen die 6.
Immer hervorragend.
Ja, das ist Klamaupolitik, aber so wie ich Sie jetzt verstehe, stimmen Sie in die Kritik ein?
Nein, überhaupt nicht. Ich sage nur, die Risiken sind relativ größer geworden, publizitätsmäßig. Dadurch ist auch die Kritik größer. Früher war das sehr unter. Ich war ja wahrscheinlich mehr im Weißen Haus als die meisten Bundesräte. Und ich habe die Regierung in Singapur beraten. Ich habe chinesischen Ministerpräsidenten alle persönlich getroffen und wir haben immer nicht über meine Firma diskutiert. Wir haben auch immer über die Schweiz diskutiert und ich habe versucht, Verständnis für die schweizerischen Positionen zu kriegen. Das war doch normal. Ich gehe doch nicht dahin und sage, zu Hause haben wir nur Leute, die nicht rauskommen.
Und die wollten mit Ihnen über die Weltlage diskutieren, über die Schweiz als solche oder worüber?
Also meistens ist es ja so, dass diese Besuche eher formeller Natur sind. Es geht nicht darum, dort Sachfragen zu besprechen. Dafür gibt es die Fachleute in den Regierungen. Aber es geht darum, diesen Austausch auf Fachleutestufe eigentlich mit einem generellen Diskussion auf oberster Stufe zu unterstützen. Es geht doch nicht darum, dass ich hingehe und dem chinesischen Ministerpräsidenten oder dem Deputy Prime Minister in China hingehe und die Leviten lese und sage, was er machen muss. Das war vielleicht früher mal so. Ich war 1989 zum ersten Mal in China und wurde dann in den Advisory Board des Bürgermeisters von Shanghai gewählt. Da war ich dann 20 Jahre lang. Am Anfang haben wir noch Ratschläge erteilt. Später haben die uns Ratschläge erteilt. Und noch später haben die uns Befehle erteilt. Also das war ein bisschen anders. Aber das war eigentlich immer ein bisschen so. Der Botschafter in den USA im Kriege war Hans Sulzer. Ein Wirtschaftsmann.
Am Anfang haben wir Ratschläge erteilt und jetzt bekommen wir Befehle. Das ist die Kurzzusammenfassung der Globalisierung. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herr Kielholz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, am 25. Januar bei NZZ Stammpunkte. Und das war der Podcast NZZ Stammpunkte. Natürlich könnt ihr das Interview auch anschauen, wenn ihr mögt. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes. Ich bin Erik Guyer. Bis zum nächsten Mal. Ade.